Hitziges Mercedes-Duell in Kanada geht an Antonelli, die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom Großen Preis von Kanada 2026. An meiner Seite ist natürlich euer Lieblingspodcaster, der Podcaster der Herzen, der Formel-1-Enthusiast. Hallo, Matti.
Hallo.
Ja, Matti, was haben wir jetzt gehabt? Das fünfte Rennen der Saison. Die Saison fühlt sich schon ewig an, durch diese auch lange Pause.
Fünfwöchige Pause.
Ja, jetzt Mitte Mai und erst das fünfte Rennen. Etwas absurd, aber ja, wir haben es hinter uns. Es war wieder ein etwas später Grand Prix hier für uns Mitteleuropäer. Haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, großenteils in Wach zu schauen. Muss zugeben. In der zweiten Hälfte hat es mich vielleicht kurz weggenickt, als dann das ganz große Mercedes-Duell auch zu Ende gegangen ist. Darauf werden wir jetzt natürlich zu sprechen kommen. Sprint hat es auch noch gegeben, also es war ein Wochenende voller Formel 1 Action und insgesamt würde ich sagen auch ein, ja, soweit eigentlich ganz unterhaltsames Rennwochenende. Oder Matti, wie schätzt du jetzt mal ganz, ganz subjektiv für dich den Unterhaltungswert ein?
Hey, wir hatten einen Kampf um den ersten Platz und danach hatten wir einen Kampf um Platz 2 und 3. Also ich würde sagen, was das betrifft, war es ein erfolgreiches Wochenende. Das ist das, was ich immer die letzten Jahre sehen wollte.
Das stimmt. Ja. Und das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, dass das ganze Gehype um das Wetter, wo es einfach die ganze Zeit geheißen hat, oh ja, der Sonntag, da wird's schütten, da wird's regnen, das wird wild werden. Die kennen ja gar nicht die Reifen, die kennen ja das Auto gar nicht, wenn's nass ist. Uiuiui, der Start, es wird alles Chaos.
Und das war auch für manche Teams komplettes Chaos.
Manche haben sich komplett verwirren lassen. Und ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich liebe ein Regenrennen. Ein Regenrennen ist das Allergeilste. Das ist für mich, weiß ich nicht, das ist Peak. Das ist unterhaltsam. Es muss wahrscheinlich nicht jedes Rennen so sein, aber so ab und zu alle vier Rennen, einmal so ein gescheites Regenrennen, vielleicht sogar wechselnde Bedingungen, das ist das Allergeilste für mich. Und jedes Mal werde ich so angeteased in Miami, Donner, Sturm, wird komplett chaotisch. War gar nichts. Jetzt auch wieder, es wird die ganze Zeit regnen, starker Regen, leichter Regen, wechselnder Regen. War dann absolut gar nichts. nach dem Start kein Thema mehr. Leute, hört auf, mich so zu teasen. Das ist gemein. Ihr baut meine Vorfreude auf, um dann zu sagen, okay, wir machen ein unterhaltsames Rennen, aber es bleibt trocken. Deswegen, mein Appell ist, besorgt euch bessere Meteorologen, die mir da eine realistische Erwartungshaltung geben. Das ist mir persönlich sehr wichtig. So viel dazu. Also das Wetter blieb trocken eigentlich das ganze Wochenende, zumindest im Formel-1-Rennen. Ja, hitzig war es dann doch, gell? Bei den Fights kann man eigentlich da nichts sagen. Das Mercedes-Duell Kimi Antonelli gegen George Russell. Mercedes mit den Upgrades nach Kanada gekommen, haben auch soweit nicht enttäuscht, oder? Mercedes immer noch die Nummer 1.
Oh ja, also die Updates haben ja eigentlich wunderbar funktioniert. Zum ersten Mal, dass sie Updates gebracht haben. Man darf nicht vergessen, McLaren hat jetzt auch gleich nochmal Updates gebracht.
Die sie aber dann teilweise wieder zurückgebaut haben für den Sonntag.
Ja, aber ja, die von Mercedes haben funktioniert und dadurch ist eigentlich die Hackordnung wieder da, wo wir vor Miami waren. Also sie sind einfach nur später gekommen mit den Upgrades und selbst Miami haben sie ja gewonnen. Also genau. Ja, und sehr stark.
Und es ist halt wieder passiert, Kimi Antonelli hat das Rennen wieder gewonnen. Also wir haben jetzt wirklich den Durchmarsch von Kimi Antonelli in den letzten Rennwochenenden gehabt. George Russell, die vermeintliche Nummer 1 ja bei Mercedes, hat sich zwar den Sprint-Sieg geholt, hat auch das Sprint-Qualifying für sich entschieden, war auf Pole am Sonntag, musste aber schlussendlich am Sonntag dann mit einem, so wie es Stand jetzt ausschaut, einem Batteriedefekt, musste er das Auto abstellen. War zu diesem Zeitpunkt ein hitziger Kampf zwischen ihm und Antonelli. Es ist immer hin und her gegangen. Wir haben wirklich, glaube ich, 30, welche Runde ist er ausgeschieden?
So
um die 30, ungefähr. Ja genau, um Runde 30 herum und bis dahin war es eigentlich innerhalb von einer Sekunde immer an der Spitze. Und ja, man muss sagen, wie es ist. Kimi hat jetzt, glaube ich, 43 Punkte Vorsprung. Siehst du die beiden auch für die restliche Saison auf Augenhöhe oder siehst du einen von beiden sogar jetzt in der besseren Position? Wahrscheinlich Kimi, wenn dann.
Schwierig. Es fangen die Europarennen an. Da wissen wir eigentlich nicht, wie der Kimi jetzt performt, weil letztes Jahr war es nicht gut. Also da muss er jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Sonst macht der George das relativ schnell, die Punkte wieder gut. George hat jetzt das Wochenende auch eigentlich wieder besser gewirkt als die letzten Wochenenden.
Das war ein super Wochenende von George. Ja. Wenn du diesen Defekt nicht hast, kann das genauso gut gewinnen und dann ist das George-Russell-Wochenende, weil er eigentlich alles gewonnen hat, was
geht. Aber gefühlt war Kimi teilweise schneller, teilweise auf Augenhöhe und Kanada ist eine Strecke, die im George liegt. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel Miami hat er selber gesagt, die Strecke liegt ihm nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Kimi da ein bisschen vielseitiger ist.
Und bis es nach Europa geht dann.
Bis es nach Europa, ja. Aber ich glaube, das funktioniert dieses Jahr auch gut.
Es ist komplett andere Bedingungen, würde ich auch sagen.
Und jetzt ist er schon ein Jahr in der Formel 1, hat sich an das Auto gewöhnt. Ich glaube schon, dass es jetzt was anderes ist.
Und er hat das beste Auto, also im schlimmsten Fall wird er Zweiter oder Dritter. Also man muss schon sehr viel schief gehen, damit du das Rennen beendest mit dem Auto und nicht am Podium stehst.
Bis Runde 30 hätte ich gesagt, der George hat das hinbekommen, jetzt ist das aber sicher mental auch wieder ein bisschen ein Nackenschlag. Ich meine, wir haben das auch letztes Jahr gehabt, zwischen Oscar und Lando mit den Punkten, dass da schon mal der Abstand größer war.
Da haben wir gesehen, ja, wie das kippen kann, also wie sich das auch ändern kann.
Genau.
Wir haben Oscar lange vorne gehabt, aber es ist halt so, ich finde nicht, dass der Unterschied ist mir, glaube ich, letztes Jahr etwas größer vorgekommen zwischen Oscar und Lando, als jetzt zwischen George und Kimi. Ich finde, George hat einfach, es klingt blöd, aber es wirkt alles wie sehr viel Pech auch. Also, dass
natürlich, immer weil gegen den Ausfall jetzt kann er nichts machen.
Ja, das sowieso. Ja. Und es waren halt immer so ein paar Aspekte, die nicht ganz gepasst haben. Aber das wirst du nicht jedes Wochenende haben. Und wir haben eine so lange Saison. Möchte ja nicht Antonelli auf jeden Fall nicht die Leistung absprechen. Der fährt top, der fährt richtig gut, der fühlt sich merklich wohl. Ich glaube auch, das Selbstvertrauen ist jetzt da mit dieser WM-Führung. Und die wird er jetzt auf jeden Fall auch mal bis Spanien haben, rein rechnerisch.
Und er fährt aggressiv.
Er fährt richtig aggressiv. Und das muss halt auch mal, letztes Jahr hat man das nicht so gesehen. Gut, wie gesagt, anderes Auto gewesen, nicht in dieser Position. Aber ich glaube, sowas kommt auch, wenn du jetzt dann irgendwie so ein paar Rennen in Folge gewinnst.
Selbstvertrauen einfach.
Genau, du fühlst dich einfach, okay, ich fahre da nicht hinten her. Wie alt ist er jetzt? 19?
Ja.
Das muss natürlich von irgendwo her kommen. Und jetzt hast du ihn da ein paar Siege einfahren lassen. Der merkt, das Auto ist stark, er muss sich gegen George Russell jetzt nicht verstecken, er merkt, okay, er kann da dagegenhalten. Würdest du sagen, könnte man kritisieren, gerade nach Samstag waren die Stimmen ja, huiuiui, das ist jetzt, wird richtig hitzig, das wird richtig fast zu einem Streit. Viele fühlen sich zurückversetzt in eine Nico Rosberg-Lewis Hamilton-Zeit, dass da schon dagegen am Funk Strafen gefordert werden. War das gerade besonders im Sprint am Samstag? Würdest du sagen, wurden da schon Linien überschritten? Toto musste eingreifen? War das schon zu viel oder sagst du, let them fight?
Ja, du, nachdem sie sich gestern dann doch nicht reingefahren sind, ich meine, wir sind auch nur bis Runde 30 kommen. Mein Tipp war, dass sie sich reinfahren. Solange das nicht passiert, lass sie kämpfen. Aber was ich dann nicht hören will, ist, dass sich der George nochmal beschwert über irgendwelche Manöver, weil man muss halt auch sagen, der George hat genau das gemacht, was der Max macht. Du bist innen und drückst ihn einfach außen raus. Und ist okay, aber dann ich verstehe die Leute, dann will man auch nicht, dass sich der George über solche Manöver dann in Zukunft beschwert, wenn das wer andere bei ihm macht.
Natürlich würde das weiterhin einfach trotzdem machen. Wir kennen die Doppelmoral aller Formel 1-Fahrer. Das wissen wir ja. Ja, natürlich nicht, aber ich finde auch, also was auch wirklich, da bin ich ein bisschen auf Totos Seite, ich bin auch ein großer Fan von, ja, lass sie einfach reinfahren. Es ist auch natürlich Quatsch, jetzt im fünften Rennen schon zu sagen, ja gut, Leute, der ist Erster, du bist Zweiter, greif ihn nicht an. Also das muss man ja gar nicht erst probieren, das sorgt selber nur für Ärger. Ist natürlich aber dann trotzdem Quatsch, dass du am öffentlichen Funk Strafen forderst für deinen Teamkollegen. Das sollten eher Sachen für interne Diskussionen dann werden, anstatt dass man dem Team so schadet. Das war vielleicht ein bisschen unklug von Antonelli.
Das hat der George, aber ist dir das aufgefallen, im Rennen auch gemacht und du hast kurz den Toto im Hintergrund gehört. Der Toto hat dann nämlich gesagt, dass der George hat nämlich gesagt, he needs to give back the position.
Achso, ja.
Da der Toto, dann hast du im Hintergrund nämlich den Toto gehört, dass er jetzt ruhig sein soll. Also hat beide praktisch gemaßregelt. Sie sind sich nicht reingefahren jetzt im Rennen. Wenn sie das so das ganze Jahr schaffen, dann lass sie fahren. Dann brauchst du doch keine Stallorder machen. Und dann lass es so auskämpfen. Du hast genug Vorsprung auch bei der WM. Auch wenn jetzt wieder nur einer Punkte geholt hat, haben sie über das Wochenende 2 Punkte mehr gemacht als zum Beispiel Ferrari, die zweitmeisten Punkte geholt haben.
Ja, du kannst.
Also du hast die Fahrer und die Auto. Meiner Meinung nach sind die Fahrer stärker als die im letzten Jahr die McLaren-Fahrer. Du wirst dir um die Konstrukteur-WM keine Sorgen machen müssen.
Auf keinen Fall. Nein, die Konstrukteurs-WM sollte Gmade Wiesen sein. Da kannst du da sogar zweimal reinfahren. Also das ist ja nicht so, dass da irgendein anderes Team diese Chance dann so komplett immer ausnutzt und ihnen im Nacken sitzt. Das sehen wir ja aktuell auch nicht, wenn wir da schon eigentlich dann zum vermeintlichen Verfolgerteam Nummer 1 kommen. McLaren hat auch, wie du schon gesagt hast, ist man mit Updates gekommen. Die hatte man ja schon, glaube ich, auch in Miami schon dabei. Hat dann wieder jetzt in Kanada noch was draufgelegt, hat man dann aber wieder zurückgebaut für den Sonntag, weil man nicht ganz mit dem Setup zufrieden war. Es hat sich jetzt niemand herausgestellt, jetzt vor allem bei McLaren jetzt keiner rauskristallisiert, der sich super wohl fühlt an dem ganzen Wochenende. Ja, und dann kam die strategische Entscheidung, dass man am Sonntag auch auf Intermediates startet. War eine Entscheidung. Sie waren noch nicht alleine, Audi auch. Und ich glaube, Cadillac ist auch, ich glaube, weiß nicht, ob Carlos auch auf Intermediate gestartet ist, der ist zumindest sehr früh in die Box. Aber ja, es gab einige Fahrer, darunter beide McLaren, die gepokert haben, dass der Regen noch stärker wird, dass es zu einer nassen Strecke kommen konnte und man startet auf Intermediates. Ja, hat sich sehr schnell als falsch herausgestellt.
Ja, weil alle rundherum einfach am Slick waren.
Alle anderen waren entweder auf Soft oder manche sogar auf Medium. Und ja, hat sich als ziemlich unkluge Entscheidung herausgestellt. Nach kürzester Zeit, ich glaube nach 6 Runden, haben alle dieses Experiment abgebrochen und haben gewechselt. Mate, du warst schon in unserem WhatsApp-Chat sehr, sehr laut, wie idiotisch schon bevor sie überhaupt noch gestartet sind und nach 3 Aufwärmrunden diese Entscheidung war. Hat ihnen schlussendlich auch jede Chance geraubt, oder?
Für das Wochenende. Also das hat's ruiniert. Da am Intermediate zu starten, während alle rundherum am Slick waren. Du hast gesehen, ja, Lando hat einen guten Start hinbekommen. Schlussendlich, ich meine, Oscar ist ja in Runde 2 dann, glaube ich, schon reinkommen. Eine Runde ist er gefahren und dann eben genau die zweite auch noch und dann ist er rein. Ich verstehe schon nicht, warum man, wenn sie sehen, dass alle anderen am Slick sind und wir fahren 3 extra Aufwärmrunden, warum nicht in einer Aufwärmrunde reinkommen? Weil dann startest halt aus der Boxengasse, hast aber, weißt du, du verlierst die 20 Sekunden Boxenstoppzeit einfach nicht. Das ist Zeit, die du einfach nicht verlierst. Das hätte ich sinnvoller gefunden. Da wechseln, von hinten weg starten, weil das Experiment da auf Platz 3 und 4 mit dem Inter wegfahren, bei sowas muss man einfach sagen, da immer den Routinees vertrauen. Also, und da ist der Lewis oder der Max, ich meine, wenn die am Slick starten, würde ich sagen, kann ich darauf vertrauen, dass es hier definitiv in der Anfangsphase nicht regnen wird.
Ich finde das nämlich auch natürlich die Oscar-Aussage dann, ja, wenn's regnet, sind wir die Heroes, wenn's dadurch, dass es nicht geregnet hat, schauen wir aus wie die Deppen, paraphrasiert, ist wahr, aber es kann ja nicht sein, dass irgendwie McLaren da die geheimen Top-Infos da haben, wie das Wetter verlaufen wird. Also, ja, es ist.
Wundert mich schon. Strategieentscheidungen, die letztes Jahr ja auch teilweise kritisch waren. In Katar war das, oder? Mit Safety Car. Also, das kriegt McLaren einfach weiterhin nicht auf die Reihe. Ich habe das Gefühl, manchmal wollen sie es einfach ein bisschen zu viel, weißt, dann wollen sie ein bisschen rausstechen, was anderes machen, was für uns ja ganz nett ist, aber für sie, also das war jetzt, weiß ich nicht, das habe ich nicht verstanden. Und das Überdrüber-Auto haben es nicht, dass sie da einfach so wegfahren.
Das ist das Hauptproblem, genau. Das ist das Hauptproblem, dass sie dann, sonst hätte das letztes Jahr das gesagt, naja, die holen das dann eh wieder ein. Lando war ja zumindest auf einem guten Weg in die Punkte. Das war absolut nichts, hat ihnen schlussendlich den Sonntag gekostet. Man ist punktelos geblieben. Also zumindest am Rennsonntag im Sprint konnte man ja mit Platz 2 und 4 immerhin den Nuller vermeiden. Da hat's auch eigentlich, bis dahin hat es ja auch eigentlich ganz gut ausgeschaut. Und mich hätte auch interessiert, ob da irgendwas gegangen wäre, ob man irgendwie dran geblieben hätte sein, dranbleiben hätte können, weil sie ja doch eigentlich, das, ja, aber gerade beim Sprint irgendwie in einer relativ okayen Position waren. Aber ja, das hat nicht funktioniert und das zieht sich durch die Saison bis jetzt bei McLaren, dass dann doch diese Komplettausfälle an dem Wochenende sind. Und das ist auch das, was ich meine, dass ich da jetzt keiner wirklich als Konkurrent anbietet in der Konstrukteurs-WM. Das ist ja kein Thema dann. Wenn es solche Nulpen drin hast, dass du sagst, ja, okay, wir haben jetzt schon das dritte Wochenende irgendwie keine Punkte oder irgendwie sowas, dann ja, dann ist zu unkonstant für das Ganze. Ja, McLaren-Fans eher traurig, Ferrari-Fans könnten sich eigentlich über das Wochenende, zumindest auf jeden Fall über den Sonntag, also während das Sprint eher durchwachsen war, am Rennsonntag, Lewis Hamilton auf der 2, Charles Leclerc auf der 4, natürlich, Lewis wäre wahrscheinlich nicht Zweiter, sondern entweder Dritter oder Vierter, wenn George Russell ins Ziel gekommen wäre. Nichtsdestotrotz, auch Lewis Hamilton schlägt jetzt mal wieder Schal und ist eigentlich das ganze Wochenende, glaube ich, der positivste Fahrer gewesen. Ich glaube, der am meisten von seiner Leistung überzeugt war, der geschwärmt hat, meinte auch das beste Qualifying, das er je hatte. Hat sich ein wahnsinnig unterhaltsames Duell mit Max Verstappen geliefert. Ist für mich einer der Gewinner des Wochenendes.
Ja, überhaupt. Jetzt auch nach dem Grand Prix in Miami war er nicht zufrieden. Jetzt irgendwie die Vorbereitung ist er anders angegangen. Da hat er ja gesagt, er setzt sich nicht in den Simulator wieder vor. Und auf einmal funktioniert's wieder. Also, hey, wenn es so funktioniert, wenn du das Gefühl dafür hast und das nicht brauchst, mach weiter. Nee, war auch definitiv klar stärker das ganze Wochenende als Charles.
Ja, der war komplett abgeschrieben. Das hat mich so gewundert. Er war komplett abgeschrieben, ja. Charles. Also,
auch der Abstand, Charles ja Vierter geworden, der Abstand nach vorne, also auf den Teamkollegen oder auf Max, der hat ja auch während dem Rennen das Tempo gar nicht gehen können. Die waren ja hintereinander auch eine Zeit lang, die drei. Und irgendwann einmal, so von einer innerhalb von zwei, drei Runden ist es passiert, dass die 5 Sekunden Unterschied hatten. Das hat, also der hat das Tempo gar nicht gehen können von Max.
Der war auch sehr unzufrieden, also sehr am Funk, sehr unzufrieden mit seinem Team gewesen. Irgendwann gesagt, sie sollen ja einfach nur noch sagen, wann die letzte Runde ist und wenn irgendwas Kritisches zu beachten ist. Also, es ist, ich finde diese Dualität immer so spannend, dass es dann so einen Lewis Hamilton gibt, der das beste Wochenende seiner Ferrari-Karriere vielleicht hatte. Und ein Charles Leclerc, der komplett abgeschlagen ist.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Ferrari es nicht hinbekommt, für beide an einem Wochenende des Autos so hinzukriegen vom Setup, dass sie beide zufrieden sind.
Ja, voll. Oder sie bevorzugen halt vielleicht so konträre Arten vom Auto, weil wir haben es ja letztes Jahr gesehen, hatten wir das gegenteilige Effekt oft, dass Charles halt sich super wohl gefühlt hat, während Lewis gestruggelt hat. Was mit dem fast die meisten Wochenende waren, Lewis sein Fall, aber jetzt ist es irgendwie konträr zueinander. Das ist, ja, ist halt gerade für die Konstrukteurswertung, wo es ja, sag ich mal, insgesamt um Platz 2 auf jeden Fall gehen wird, im Duell mit McLaren, kann das dich natürlich auch noch im Hintern beißen, falls McLaren jetzt endlich mal das zusammenkriegt.
Seine Punkte zu holen.
Seine Punkte mit dem doch, glaube ich, wahrscheinlich zweitbesten Auto zu holen. Also, das musst du halt dann auch dementsprechend einsetzen können. Aber Lewis und Max, können wir dann eigentlich auch gleich auf den Vierfach-Weltmeister Max Verstappen kommen, der ja letztes Wochenende sein 24-Stunden-Debüt gegeben hat, hat sich jetzt, sagen wir, das ganze Wochenende, gab es gemischte Gefühle, es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, glaube ich, für Max. Es war, einmal ist es gut gelaufen, dann ist es wieder furchtbar gewesen, dann hat er sich wieder sehr beschwert und schlussendlich ist es Platz 3 geworden, wo er lange Zeit sogar auf Platz 2 war. Hat er sich dann zufrieden geäußert? Sind da alte Gefühle wieder hochgekommen bei Lewis Hamilton versus Max Verstappen?
Na, das ist jetzt gegangen. Sie waren beide sehr vorsichtig und sehr fair. Ja, die haben sich diesmal nichts wieder. Und da habe ich bei den Mercedes-Fahrern mehr Grummeln gehabt. Nee. Ja, auch Max, sein bestes Ergebnis dieses Jahr, oder?
Genau, das erste Podium für den Ford für den Ford Red Bull.
Ja, er war da, als was zu holen gegeben hat und war besser als Charles. Und ich sehe den Ferrari definitiv stärker als den Red Bull.
Und zwar ungefährdet stärker als Charles, das hat man ja auch gesehen. Ja.
Er ist schnell gefahren, ich habe ihn nicht so viel gesehen, außer dann das gegen Lewis. Und da waren die ja knapp, also da war es ein Abstand von 0,5 Sekunden gewesen. Also das ist ja nichts praktisch, die sind hintereinander ins Ziel gekommen. War stark.
Mann, starkes Duell, hat er noch die Unterhaltung gerettet, würde ich sagen, nachdem Russell ausgeschieden ist.
Ja, da muss man einfach auch, das muss man sagen, also zeitweise, also es gab nur den Kampf um Platz 1 und später hatten wir den Kampf um Platz 2, 3, aber da waren die Abstände ja, also gerade als die Mercedes gegeneinander gekämpft haben, da war keiner unter einer Sekunde von den anderen Fahrern. Also das war ja absurd, wir hatten kein Duell. Und auch dann am Schluss, also der Unterschied zwischen Isaac und Colapinto waren ja 50 Sekunden. Also das ist ja total absurd gewesen.
Ja, ich meine, wenn du es dir auch anschaust, ich meine, es war ja auch dann sogar, Isaac hat dann die Strafe bekommen, mehrfachen Strafen bekommen.
Ja, und selbst dann waren es noch genug.
Genau, und dann war es noch genug. Er hatte immer noch 14 Sekunden Vorsprung auf Colapinto. Ja. Aber du hast ja die ersten vier, waren die einzigen, die volle Renndistanz gegangen sind. Also das ist ja
auch... Ja, das sagt auch schon einiges aus.
Das ist ja was wir letztes Jahr kaum hatten.
Da gab es Valtteri nur bis Runde 64 kommen.
Also, ja, das ist... der Unterschied ist deutlich größer geworden, muss man sagen, zwischen den Top-Teams und auch zwischen Mittelfeld und nach hinten durch. Also es zieht sich ja durch. Natürlich hast du mit Cadillac und Aston Martin so ganz spezielle Kandidaten, die dann doch noch, gerade die brauchen die Renndistanz eigentlich, weißt du, die müssen ja die Rennrunden fahren.
Ja, aber ich meine, Lance ins Ziel kommen.
Ja, ich meine, da kommen wir dann eh noch gleich dazu. Ich finde, das ist auf jeden Fall diesmal ein Thema wert zu besprechen, Aston Martin. Sonst, wenn wir jetzt noch sagen, okay, schauen wir noch mal in die Top 10. Isaac Hadjar, muss ich auch sagen, war ich positiv überrascht. Die Strafen waren mehr als unnötig, die er sich da geleistet hat.
Sie waren verdient, aber sie waren unnötig.
Naja, genau. verdient hat er sie bekommen. Sie waren fürs Endergebnis irrelevant. Aber schmälern so ein bisschen, finde ich, seine Leistung, die er das Wochenende gezeigt hat. Weil die war eigentlich für mich sehr, sehr brav. Er war im Qualifying immer knapp an Max dran.
Ja.
Der Unterschied war nicht so groß. Im Sprint gab es, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber es waren irgendwelche, glaube ich, hat er dann technische Probleme gehabt. Ich glaube, er ist sehr früh reinkommen wegen irgendwelchen Problemen. Hat aber dann nochmal rausfahren können. Aber ja, das Qualifying, er ist auch von jeweils immer relativ weit vorne gestartet. Siebter am Rennsonntag und Achter im Sprint. Das war für mich eine solide Leistung und jetzt auch das Rennergebnis. Ich glaube, das ist eben Fünfter muss eh das Beste sein seit...
Ja,
seitdem.
Seit China.
Seit China, genau. Ja, war es nicht getrunken. Sogar das Beste?
Es ist, ja.
Es ist eh sein bestes
Rennergebnis. Ja, es ist das beste Ergebnis, ja.
Also zumindest im Red Bull, weil er war ja schon am Podium.
Aber wenn du ihn jetzt so anschaust, wenn ich sehe, er hat 14 Punkte nach 5 Rennen, ich habe das Gefühl, er ist öfter weiter vorne als seine Vorgänger, punktetechnisch,
vieles
gut,
ist
aber auch noch nicht mehr.
Vieles ist nicht. Diese Nuller sind es halt, weißt, das war immer schon das Problem, auch bei allen anderen Fahrern. Sie schreiben dann die Nuller an. Und ja, er ist, meine Voraussage, dass er nicht der schlechteste der Top 4 Teams sein wird. Und die denke ich jedes Mal, wenn ich das Ergebnis von dieser Katscha sehe. Das wird schwierig werden, wenn ich das sehe, wer der Oscar Piastri mit 48 Punkten aktuell da der Nächste wäre. Ja, die Red Bull-Leistung ist halt einfach dieses Jahr nicht auf Sieg getrimmt. Das muss man schon sagen. Ich glaube, wir werden schon, auch ein Max Verstappen wird das nur gewinnen, wenn da viel für andere schief geht. Dementsprechend, ja. Deswegen glaube ich auch, dass er auch nächstes Jahr noch im Red Bull sitzen wird.
Ja, nein, also zum Beispiel Australien, glaube ich, war er vor Max? Hat er da nicht einen Motorschaden gehabt? In Australien gleich?
Ja, ist ja von der 3 gestartet, da ist er jetzt super Qualifying gehabt.
Dann in Miami hat er das Auto weggeschmissen. Habe ich das richtig im Kopf? Miami, ist er da nicht gecrashed auch?
Weiß ich jetzt gerade nicht, aber...
Also ja, da hast halt dann gleich 2-0er. In Japan weiß ich jetzt nicht, was war.
Ja, es ist auf jeden Fall, es ist wenig, aber wenn du sagst, okay, wenn jetzt ein Trend startet und sie so dranbleiben können und sie nicht abreißen zu den anderen Teams, dann und konstant halt auch noch die Rennen zu Ende fahren, dann sind zumindest die Punkte sicher. Und wenn es das dann über die ganze Saison siehst, wird er zumindest, sage ich mal, in die Top 10 auf jeden Fall aufschließen, was das Endklassement angeht. Und das muss ja eigentlich das Mindestmaß sein. Einer der größeren Überraschungen diesem Wochenende, eigentlich das auch hier wieder durchgehend, das war nicht nur so ein Rennflug, nein, es war Franco Colapinto, Platz 6. Natürlich, jetzt kann man wieder sagen, es wäre nicht Platz 6, wenn Russell zu Ende fährt und die McLaren nicht auf Inter starten, aber nichtsdestotrotz.
Selbst dann hätte er Punkte geholt.
Selbst dann das Punkte geholt es. Und ja. Er hat diese Fehler nicht gehabt und dementsprechend, ja, kann man nicht sagen, außer Gratulation auch für Platz 6 im Sprint, noch knapp an den Punkten vorbei mit der 9, aber auch im Qualifying, glaube ich, beide Male Q3.
Ja.
Also zumindest ja, er ist voll da jetzt. Sonntag im Dings. Und den Teamkollegen.
Auch geschlagen.
Den Teamkollegen geschlagen, keine Fehler gemacht, die wir sonst ja öfter bei ihm gesehen haben, muss ich sagen, wo er vielleicht auch mal die Nerven wegschmeißt. Aber ja, hat jetzt mit Miami irgendwie, haben sie da was gefunden, was für ihn gut funktioniert, finde ich. Jetzt hat er schon 15 Punkte, ist nur noch 5 Punkte hinter dem Teamkollegen, der sich deutlich schwerer getan hat. Auch hier wieder so ein bisschen diesen Unterschied gehabt. Aber ja, für Franco, super Tag gewesen.
Gefällt mir gut. Jetzt zweimal in Folge Punkte geschrieben. Ist ganz anderes Jahr auch für ihn wie letztes Jahr. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist er endlich angekommen im Team. Jetzt ist es eine Regelmäßigkeit. Er hat den 3 von 5 Grand Prix hat er Punkte geholt.
Und er wirkt jetzt wie der Fahrer, den man damals ja bei Williams wo er sich beworben hat, ja quasi für diese Rolle. Sonst hätte er ja, sonst weiß ich nicht, ob wir ihn da jetzt sehen würden, wenn er nicht diese Chance bekommen hätte, da im Williams zu fahren. Und ich glaube, das ist das, was man sich versprochen hat bei Alpine. Dieser Franco Colapinto. Und natürlich, das Auto hat auch funktioniert. Kann man nicht anders sagen. Wäre ja auch in den Punkten gewesen, jetzt zumindest am Sonntag noch. Also das Auto ist Welten und Welten besser als das der letzten Jahre.
Ja.
Auch in einer sehr guten Position Liam Lawson im Racing Bull 7. geworden, auch durchgehend eigentlich ein ganz okayes Wochenende gehabt. Hatte, glaube ich, auch bei einem, wenn so viel Formel 1 immer ist, ich bringe alles durcheinander. Einmal gab es auch irgendwelche Probleme. Hat einen Unfall gehabt im Training oder im Sprint Qualifying. Ist auf jeden Fall von 18 gestartet im Sprint. Also ich glaube, das war er ist nämlich im Sprint Qualifying gar nicht erst gefahren, weil im Training was kaputt geworden ist. Nichtsdestotrotz, bis zum Sonntag dann rehabilitiert, ist jetzt dann am Sonntag 7. geworden, 6 Punkte geholt. Und auch hier wieder, ja, es war einfach eine nahezu fehlerfreie Performance, die er da hingelegt hat. Das Einzige ist halt dann auch wieder, es sind dann diese absurden Abstände, weil auch hier wieder sehen wir halt Liam Lawson hinter Franco Colapinto 14 Sekunden Abstand. Es ist irgendwie, es wirkt ein bisschen viel. Ohne jetzt genau zu wissen, natürlich, wo die herkommen, weil ich sag mal, das hat mich auch gewundert am Sonntag, durch dieses Duell Kimi George hast du so gut wie gar nichts von
den anderen mitbekommen.
Ab Platz, alles hinter Charles und Isaac hast du nicht mehr mitbekommen. Ich meine, sie haben ja erst urspät gezeigt, dass Oscar bei seiner Aufholjagd nach dem Boxenstopp Alben reingefahren ist. Das hat man erst super spät im kleinen Fenster gesehen. Und das hat man, ich weiß nicht, man hat überhaupt keine Beachtung geschenkt den hinteren Teams. Dadurch war es für mich die ganze Zeit schwierig. Hat er jetzt ein gutes Rennen? Was ist da los? Was passiert? Keine Ahnung. Durch das Spannende ist natürlich ein Luxusproblem, wenn du einen spannenden Platz um Kampf um Platz 1 hast.
Ja. Aber es stimmt schon, ich kann dir auch nicht sagen, ob da jemand rausgefahren ist, hat wer einen Fehler gehabt, weiß nicht,
war, wie viele Boxenstopps hatten sie, hat irgendwer einen Boxenstopp mehr gehabt? Keine Ahnung. Weißt du, das ist irgendwie.
Ja.
Ein komisches Bild. Ich finde das immer so ein bisschen schade, weil ich doch immer gerne den Überblick über das Gesamtklassement habe. Aber ja, ich meine, wir können uns jetzt nicht hier herstellen und uns beschweren, dass wir einen engen Kampf an der Spitze haben. Und ja, man kann halt nur auf einen Kampf gleichzeitig achten. Das macht natürlich Sinn.
Also wenn ihr Screentime wollt, ja, müsst kämpfen.
Genau. Oder macht es zumindest irgendwas Lustiges. gegenseitig reinfahren oder einfach, wenn das Auto auseinanderfällt, wie Sergio Perez seins.
So. Das war ja auch absurd. Da ist einfach vorne rechts die Aufhängung einfach wegbrochen.
Ja. Entweder hat er gar nicht mehr versucht zu lenken oder er wollte eigentlich in die Box fahren, aber auf einmal
springt
das auf. Spektakulär auf jeden Fall bei Cadillac. Da muss man noch ein bisschen am Material arbeiten, habe ich das Gefühl. Aber kann man nur froh sein, dass das passiert ist, als er eh schon, sag ich mal, ab von der Strecke war und ich dann im Highspeed-Moment.
Ja.
Aber wenn man nochmal zurück, das ist natürlich dann Cadillacs dann schon ein Thema für das Ende. Schauen wir noch einmal kurz Williams. Alex Albon hat, glaube ich, auch eines der schlimmsten Wochenenden für ihn gehabt. Da er erstmal im einzigen Training einen Unfall gehabt, der auch größtenteils selbst verschuldet war, würde ich sagen, weil er ein Murmeltier überfahren hat.
Oh.
War ein sehr, ja, war jetzt kein schönes Video, muss ich sagen, dass ich mir da angeschaut habe, wie er es erwischt hat. Aber ja, hat den Unfall gebaut, dadurch im Sprint Qualifying gar nicht erst antreten können. War natürlich dann der ganze Sprint, war dann natürlich keine Zeit mehr, irgendwas aufzuholen. Und im Qualifying selber hat es auch nicht sein sollen, Platz 18 nur für ihn. Und dann fahrt er auch noch Oscar Piastri einfach ins Auto. Und deswegen musst du es dann auch noch am Sonntag abstellen. Also für ihn hat absolut gar nichts funktioniert. Während Carlos Sainz Platz 9 zumindest am Sonntag Punkte holt und ist, glaube ich, auch für Carlos Sainz ein bisschen Balsam für die Seele, dass er jetzt inzwischen in die Gänge kommt und da doch jetzt inzwischen schon zumindest 6 Punkte sammelt. Ist nicht der Anspruch von Williams, gerade wenn man es die letzten Jahre betrachtet, aber zumindest ein Weg in die richtige Richtung.
Ja, der Williams, so schade, aber ich meine, ja, sie haben insgesamt 7 Punkte geholt, aber ich meine, der Abstand auf dem Haas ist ja schon gigantisch eigentlich. Ja.
Es fehlt, ich habe nicht den Eindruck, dass die Chance da ist, dass die Big Points holen, weißt du? Ich habe nie den Eindruck, okay, die sind mal gut für einen Platz 5 oder 6, wie Franco Colapinto jetzt, selbst wenn halt, wenn man abhängig ist, dass welche ausfallen. Die kommen in die Punkte, wenn die Leute ausfallen vorne, aber ich sehe sie nicht irgendwie nach vorne durchbrechen aktuell. Und ja, ich meine, man hört es immer noch, das Auto ist nicht dort, wo es sein soll.
Ja, ist zu schwer. Sagen sie die ganze Zeit, ja.
Ja. Carlos macht schon Witze in der Pressekonferenz darüber.
Ja, hat er.
Also, ja, irgendwann hat er gesagt, ja, das ist, also, irgendwie hat er gesagt, ja, es ist jetzt doch einfacher, weil die Autos kleiner und leichter sind. Und irgendwie hat er, glaube ich, gesagt, naja, nicht jedes Auto ist unbedingt leichter. Irgendwie so einen Clip habe ich gesehen. Also ja, Williams hadert diese Saison noch. Bin gespannt, ob die irgendwie dann noch sich im Mittelfeld besser platzieren können. Weil aktuell ja, duelliert man sich eher mit den Audis. Und selbst die Audis haben zwar weniger Punkte, wirken schneller. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nachgeschaut, mich gewundert, ehrlich gesagt, dass Audi gerade mal 2 Punkte hat. Dafür, dass irgendwie die doch ein Überraschungsteam für mich waren, die ersten Rennen eigentlich.
Ja, die gumpeln halt ständig auf Platz 10, 11, 12 rum. Und dadurch verpassen sie leider halt auch manchmal einfach dann die Punkte.
Ich meine, Nico Hülkenberg hat Platz 11, glaube ich, reserviert für sich. Ja. Ich glaube, der startet zumindest, glaube ich, immer von Platz 11. Also, ja, und das ist eigentlich eine gute Ausgangslage, um eben, sagen wir mal, von Ausfällen zu profitieren. Wie zum Beispiel auch ein Arvid Lindblad, der ja auch ein super Wochenende hatte. Hat es immer ins Q3 geschafft im Quali, in beiden. War im Sprint, hat er sich einen Punkt geholt und im Start eben auch von Platz 9 wäre er weggestartet. Und wie wir bei Liam gesehen haben, es wäre was drin gewesen für das Auto auch. Musste aber dann schon vor dem Start überhaupt noch das Auto abstellen. War ein Kupplungsproblem offiziell. Auch der Grund, warum wir dann doch ein paar mehr Einführungsrunden gesehen haben. Aber ja, in dem Moment muss ein Audi halt eingreifen. Also, ja, es ist irgendwas fehlt, dass man da nach vorne durchbricht.
Ja.
Das sehe ich eher in der Renndistanz als jetzt im Qualifying, weil ich habe das Gefühl, das Qualifying ist okay, wenn du irgendwie dich auf Platz 11 qualifizierst. Dann kannst du da nicht liegen für Audi, wo wir ja eh gesagt hätten, ja, die haben eh ein bisschen, die dann verzeiht man es eh, wenn es ein bisschen jetzt nicht läuft. Aber die haben ja am Anfang eigentlich immer ganz, ganz flott gewirkt.
Hey, die sind besser als noch letztes Jahr. Ich meine, der Sauber hat auch schon gut funktioniert, für das, dass er eine Übernahme gegeben hat. Wir haben einen Teamchefwechsel gehabt jetzt.
Das jetzt oder? Auch noch. Jetzt das Jonathan auch, also Whitley ist schon weg. Also das sorgt natürlich auch nicht für Sicherheit und Stabilität.
Aber ich habe nie das Gefühl, dass sie am Ende des Felds sind.
Nein. Sie wirken nicht so langsam, wie der WM-Stand es vermuten lässt. Und du hast halt eben Top-Fahrer eigentlich. Also Gabi hat immer wieder gezeigt, dass er es kann. Und Nico sowieso, also das zeigt er seit Jahren. Also, ja, ich finde, du bist, bin gespannt, wo der Weg hinführt auf jeden Fall für Audi. Ich hoffe, dass der Platz ist, dass man eben auch vor allem in Teamstruktur vielleicht Stabilität findet und ja, dass da noch was geht. Haas, Olli Berman, einen Punkt geholt, den hat man zumindest ab und zu gesehen, wenn es da in diesem Mittelfeldkampf ging für Esteban, nur Platz 14. Da war halt hauptsächlich eh das Thema der Kampf Esteban Ocon gegen die Presse und Haas gegen die Presse, weil ihm ja vorgeworfen wird, große Streitigkeiten mit dem Teamchef zu haben, dass er vielleicht sogar noch dieses Jahr abgelöst wird. Mit der Leistung kann er dem zumindest jetzt nicht entgegenkämpfen.
Nein, das ist bis jetzt noch nicht sein Jahr, oder? Ja, ein Punkt geholt.
Nee, es ist dafür, für 19 Punkte von Haas, also dafür, dass für Olli halt gut läuft, zumindest jetzt, sag ich mal, die ersten zwei Rennen gut gelaufen ist.
Ist halt die Frage, weißt du, es ist halt, jetzt ganz, ganz böse gesagt, ist halt Haas. Weiß nicht, welche Optionen du hast, weißt du, also du musst auch im Kopf haben, dass schlussendlich Dolly, irgendwann einmal geht der Lewis auch in Pension und wenn es nicht nach dem Jahr ist, im Moment schaut es ja nicht so aus, ich meine, hat sich auch sehr positiv geäußert, dass er noch länger hier ist, genau, an dem Wochenende, also sag mal, er fährt nächstes Jahr auch noch, dann ist der Olli aber dann danach weg und dann hast halt zwei Fahrer suchen, ist halt auch schwierig.
Absolut, absolut, und du musst halt jetzt auch, wichtig ist, dass du das Auto hinstellst, dass Olli zumindest die Gelegenheit gibt, nicht zu einem anderen Mittelfeldteam zu wechseln, wenn er sieht, dass der Platz bei Ferrari vielleicht doch noch länger nicht frei wird, dann musst du das Auto halt haben, dass sich ein Olli Berman denkt, okay, nein, ich wechsle jetzt nicht noch zu Alpine oder ich wechsle jetzt nicht noch zu einem Audi oder was auch immer, weil dort die Chancen besser stehen auf gute Platzierungen. Dementsprechend, ja, das haben sie aber scheinbar eh, wie gesagt. Also die 18 Punkte von Olli Berman kommen ja nicht von irgendwoher. Schauen wir mal auf die letzten zwei Teams, Cadillac Aston Martin. Ja, Fernando Alonso hat auch ein sehr gebrauchtes Wochenende gehabt, hat den Rennsonntag nicht beendet, hat sich auch im Sprint-Qualifying, wo er auf gutem Weg war, muss ich sagen, wo er gar nicht schlecht ausgeschaut hat, eingebaut, hat dann schlussendlich, das war so bizarr, weil Aston Martin ist ja mit Updates gekommen. Es soll ja heißen, ja okay, Aston Martin kommt langsam in die Gänge, jetzt bringen wir endlich Verbesserungen, jetzt finden wir endlich einen Weg. Und ich habe das Gefühl, sie haben zumindest auf Cadillac aufgeholt, oder? Oder ist Cadillac schlechter geworden? Ich kann's noch nicht sagen.
Es ist
Not gegen
Not
Elend.
Not gegen Elend, ja. Ja, Cadillac ist ja. Ich meine, prinzipiell würde ich sagen, ist halt Aston Martin, die haben schon mal ein Auto gehabt, was funktioniert und gerade mit Fernando Alonso hast du halt einen Fahrer, der eigentlich funktioniert. Du hast das drumherum eigentlich, weil einfach da so viel Geld einfach dahinter steckt. Nicht, dass bei Cadillac weniger Geld dahinter steckt, aber über die Jahre hinweg hat man da so viel eigentlich Formel 1 technisch aufgebaut jetzt schon.
Ich finde auch,
irgendwann einmal der Schritt jetzt kommen von Aston, dass nach vorne was geht.
Dieser 5-Jahres-Plan, den es irgendwie alle 5 Jahre gibt bei Aston Martin, dass man in 5 Jahren Weltmeister wird, der irgendwie ständig resettet wird, irgendwann, also da muss ja irgendwas vorangegangen sein. Und dass du jetzt dann wieder so abfällst, nachdem du ja, sag ich mal, eher auf einem okayen Weg warst oder jedes Jahr heißt, Aston Martin, ja, jetzt das Dreamteam Aston Martin. Jedes Jahr. Und natürlich ist das nicht der Anspruch. Dafür haben wir jetzt eh schon, die ganze Saison reden wir darüber, wie schlecht das läuft und dass das nicht sein kann für ein Team mit den Mitteln, die ein Aston Martin hat. Cadillac bekommt noch die für ein komplett neues Team, das auf die Beine gestellt werden. Ja, gut, wenn sie überhaupt ins Ziel kommen. Ob jetzt die Aufhängung nachgeben sollte, sollte wahrscheinlich auch nicht passieren, wenn du in deinem 5. Rennen bist, aber gut, ist geschenkt. Und du bist trotzdem, ja, was haben wir jetzt gesagt, 4 Runden hinter dem Top-Teams. Das holst du halt auch nicht in 1-2 Jahren auf, normalerweise.
Ja.
Das sind Abstände, das dauert Jahre. Wir haben es bei Williams gesehen, wir haben es bei Haas gesehen, wie lange das dauert, dass die ins Mittelfeld kommen.
Jetzt überleg, wie lange ins Spitzenfeld. Mercedes, denen ist das gar nicht gelungen. Also, denen ist es gelungen, immer noch ein Top-Team zu bleiben, die letzten 4 Jahre. aber du hast dich einmal verkalkuliert, falsches Auto baut und seitdem, ja, man ist natürlich aufs Podium weiterhin gefahren, aber du bist ja nicht ernsthaft um eine Meisterschaft oder sonst irgendwas mitgefahren.
Na, das
Und
nicht.
da ist jetzt überlegt, wenn du, also ich sehe Aston, während wir diese Regeln haben, sehe ich nicht vorne regelmäßig mitfahren. Die schaffen es, wenn sie Glück haben, das Auto so hinzukriegen, dass sie regelmäßig in die Punkte fahren, vielleicht ab und zu mal ein Podium mitnehmen können dann. Aber das war's. Du wirst hier
Ja.
nicht mehr um eine Meisterschaft mitfahren, in dem
Ah.
Regelwerk. Sehe ich nicht.
Nein, auf keinen Fall. Und vor allem ist halt dann die Frage, weißt du, das ballerst ganz viel Ressourcen in die Entwicklung oder dass du diesen Motor halbwegs präsentabel hinbekommst. Ich glaube, da geht es jetzt nur noch darum, gerade auch wenn es mit Blick auf Sponsoren und was auch immer hast, dass man da halbwegs Teil der Formel 1 sein kann und nicht sich komplett abschreibt. Dann sind das natürlich Ressourcen, extreme Ressourcen wahrscheinlich, die du da aufbringen musst. Und dann heißt es wieder in 2 Jahren, okay, wir ändern wieder so viel am Motor, da fängst du wieder von vorne an. Oder dann fängst du vielleicht an, okay, jetzt müssen wir uns einen dazu kaufen, dann musst du da wieder Sachen umstellen. Also, ja, man ist da irgendwie in ein Loch. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, du hast einen Top-Fahrer mit Fernando Alonso. Ich meine, ja, wir machen den Gag jedes Jahr, aber irgendwann wird es zu Ende gehen. Du hast den Adrian Newey, der auch, sage ich mal,
Auch da wird
den
irgendwann zu Ende
Spätherbst
gehen.
seiner Karriere
Ja.
ist. Also auch das wird irgendwann zu Ende gehen. Und ja, also es ist nicht so, dass du unendlich Zeit hast, auch wenn du nahezu unendlich Geld hast. Aber ja, es ist ein leidiges Thema. Es ist ein Thema für eigentlich jedes Wochenende.
Für nächstes Wochenende, weil da
Und
haben
für
wir eh,
nächstes Wochenende auch wieder
da haben wir
eins
eh
natürlich.
Pause.
Stimmt, ein Wochenende ist Pause und danach geht es dann endlich nach Europa. Ah, Monaco ist schon der nächste.
Dauert.
Uiuiuiui, Monaco.
Qualifying wird.
Das auf jeden Fall den Samstag freihalten, meine Lieben. Vielleicht machen wir keine Rennanalyse, sondern die Qualifying-Analyse.
Hey, es muss besser werden, als war das letztes Jahr, was wir gehabt haben, den Quatsch da mit den zwei Stops,
Oh.
wo der George dann einfach nur mehr die Strafen genommen hat.
Das war, ach oh Gott, das war furchtbar, ja, stimmt.
Also
Wo
das
die
war ein
anderen einfach
furchtbares
komplett
Rennen.
aufgehalten wurden die ganze
Ja.
Zeit.
Weil du hast einfach mit deinem einen Fahrer, wenn du beide Fahrer
Ja.
hintereinander gehabt hast, mit dem einen alle anderen blockiert und dann, um einen Free Stop zu kriegen, und dann machst du es beim anderen auch. Ey,
Naja.
komm, das war die größte Verarsche, was ich
Ja, und dann hast du
seit
einfach
Ewigkeiten
abkürzend, hast
gesehen
du
habe.
überholt,
Ja.
abseits zur
Ja,
Strecke.
weil es ja auch nicht mehr anders gegangen ist.
Ja.
Du verlierst sonst nur noch mehr. Also, die Idee vom George war schon da. Er hätte es vielleicht nur nicht offensichtlich ins Mikro sagen sollen. Weil dadurch war die Strafe einfach mehr, größer. Aber ich verstehe schon, du bist frustriert, wenn das alle machen. Du kannst dich überholen. Und wenn es da dieses Taktikspiel spielst, also ich hoffe, dass wir da dieses Jahr irgendwas anderes sehen.
Ich bin gespannt. Neues, ja, ich glaube, das Reglement ist jetzt auch keins, das jetzt auf einmal für Unterhaltung in Monaco sorgen wird. Das sind ganz andere Probleme, die da bestehen. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt je wieder sehen werden.
Ich meine, wir haben kleinere Autos.
Ja, aber nicht so viel
Vielleicht
kleiner.
gibt es ja ein
Die
Überholmanöver.
Go-Karts gibt es trotzdem noch nicht. Vielleicht regnet es wieder. Da sind zumindest sehr, sehr lustige Kommentatorenmomente entstanden. Wenn die Autos durch Monaco rutschen. Also, man kann ja noch hoffen. Gut, das ist auf jeden Fall dann etwas für in 2 Wochen. Nächste Woche gibt es dann eine gewöhnliche Folge Overtake mit News, Social Media und was sich sonst so in der Welt der Formel 1 tut. Wenn ihr Feedback habt für uns, vielleicht Wünsche, was wir in diesen Folgen dazwischen mal machen sollten, meldet euch gerne. overtakef1@gmx.at ist unsere E-Mail-Adresse. @overtake_f1podcast sind wir auf Instagram. Oder ihr findet uns auch natürlich bei Spotify. 5 Sterne gerne da lassen für den Algorithmus. Und ja, wenn ihr da in die Kommentarfunktion was reinschreibt, lesen wir das natürlich auch. Und zum Abschluss dieser Folge wollen wir doch noch einmal das Endklassement vom Großen Preis von Kanada 2026 in Montreal durchgehen. Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, gewinnt erneut und baut seine WM-Führung auf. Ist jetzt übrigens, wird mit Spanien dann, wenn er da immer noch, was auf jeden Fall sein wird, länger an der Spitze gewesen sein als Charles Leclerc und George Russell. Länger WM-Führender. Für die Statistikfans. Platz 2, Lewis Hamilton im Ferrari mit einem super Wochenende. Max Verstappen darf sich auch über das erste Podium der Saison mit Platz 3 freuen. Charles Leclerc auf der 4 im Ferrari. vor Isaac Hadjar im Red Bull mit Platz 5. Gutes Ergebnis trotz Strafen. Franco Colapinto auch ein Mann des Wochenendes im Alpine auf der 6. Liam Lawson freut sich über Platz 7 im Racing Bull. Pierre Gasly Platz 8 im Alpine. Carlos Sainz im Williams auf der 9. Olli Berman holt sich noch den Punkt mit Platz 10 im Haas. Oscar Piastri ja nach Crash und Strafe sowie falsche Reifenwahl am Start. Nur 11. Nico Hülkenberg, 12. im Audi vor Teamkollegen Bortoletto und vor Esteban Ocon, der 14. wird. Lance Stroll beendet zumindest das Rennen im Aston Martin. Diesen Achtungserfolg hat auch Valtteri Bottas im Cadillac, der 16. und damit der Letztgewertete ist. Sergio Perez musste das Rennen nach 39 Runden beenden wegen einer kaputten Aufhängung. Lando Norris wahrscheinlich das Getriebe kurz davor. George Russell nach sehenswerten Duell ein Fehler in der Power Unit bzw. Batterie. Fernando Alonso hat den Aston Martin auch nach 23 Runden abstellen müssen. Alex Albon nach einem Unfall und Arvid Lindblad gar nicht erst weggekommen vom Start. Für ihn auch keine Wertung. Guti, meine Lieben, das war's aus Kanada. Wir freuen uns dann nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet. Jeden Dienstag eine neue Folge Overtake. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund und mit
genug Benzin im Tank.
So ist es.
Ciao. Ciao.